Haben nicht steroidale Antirheumatika, Schmerzmittel einen Nutzen? Ja, definitiv. Aber er ist symptomatisch. Er reduziert unter anderem Schmerz, er reduziert aber auch Entzündung. Und wenn wir eine akute Entzündungssituation haben und zu schnell zu einem Medikament greifen, hemmen wir die ablaufende Entzündungsreaktion.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Schmerzmittel. Darüber wollen wir heute sprechen. Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hier sind die Health Nerds. Und das Thema Schmerzmittel, das war ein Wunsch aus der Community. Da haben wir immer wieder Nachrichten reinbekommen. Hey, könnt ihr mal einen Podcast, eine Folge zum Thema Schmerzmittel machen? Es gibt schon eine Folge bei uns zum Thema Schmerzen. Die könnt ihr euch auch gerne anhören, wenn ihr die nicht kennt. Da müsst ihr die Library ein bisschen runterscrollen. Es ist schon ein bisschen her. Heute wollen wir aber eben den Fokus mal auf Schmerzmittel legen. Worum geht's? Matthias Baum, erstmal herzlich willkommen aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Mein Lieber, schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, wir wollen zum einen natürlich schauen und einen Überblick geben, was sind Schmerzmittel überhaupt? Wie wirken sie? Wie funktionieren die? Und natürlich auch, wo lauern Gefahren? Was kann Schmerzmittel durchaus gefährlich machen? Und was wird da für eine... Ja, ich will mal den Begriff Kaskade verwenden, losgetreten in unserem Körper, wenn wir so eine Tablette, so ein Schmerzmittel, zack, einnehmen. Was passiert dann in unserem Körper? Das ist nämlich doch viel komplexer und viel umfänglicher, als die meisten von uns wahrscheinlich sich vorstellen können. Lass uns mal direkt vorne anfangen. Der Begriff Schmerzmittel. Eigentlich, so hast du es mir erklärt, ist der schon falsch. Der trifft eigentlich gar nicht, was diese Wirkstoffe tatsächlich machen.
Wir machen es mal andersrum. Ich stelle heute mal die Fragen. Fangen wir mit einer Frage an. Wenn du an Schmerzmittel denkst oder wenn ich dich frage, was könnte ich jetzt einnehmen? Was kommt dir sofort in den Kopf?
Morphium.
Ja, können wir gerne zu sprechen.
Nein, das ist aus dem letzten Rambo-Film, den ich gesehen habe. Nein, also natürlich, man denkt sofort an Ibuprofen, an Aspirin natürlich, klar, Kopfschmerzen sofort, hier, nimm eine Aspirin. Diclofenac, Voltaren, das sind so, glaube ich, die Schmerzmittel, die jeder wahrscheinlich auch in seiner Hausapotheke hat, oder?
Und wir wollen hier nicht Markenwerbung machen. Also wir sprechen auch nicht von Aspirin, sondern natürlich von Acetylsalicylsäure, ASS, Diclofenac. Das ist in Voltaren mit enthalten, Ibuprofen, an sonstigen im Wirkstoff. Und dann gibt es natürlich Präparate mit Wirkstoffkombination. Und der erste Einstieg, und deswegen finde ich den immer ganz gut, wir sprechen sofort von Schmerzmitteln und haben sofort eine Assoziation dahin. Und wir wissen, bei unterschiedlichen Formen der Kopfschmerzen beispielsweise kann man das sofort und gut mit einsetzen. Aber wir müssen sie richtig kategorisieren. Und pharmakologisch richtig kategorisiert werden sie also eher zu verstehen als sogenannte nicht-steroidale Antirheumatika. Nicht steroidal heißt nicht steroidbezogen, also auf das Hormon bezogen, sprich ohne Cortison. Anti gegen Rheumatika, dann wissen wir Erkrankung des rheumatischen Formkreises und dann wissen wir auch, sie haben hier eher etwas mit chronischer Entzündung, autoimmunen Prozessen zu tun. Da gehören viele Erkrankungen mit rein, aber am Ende des Tages irgendetwas mit Entzündung. Und da gehören diese Medikamente auch genau rein. Sie sind keine primären Schmerzmittel, sondern sie lindern ein Symptom, das bei Entzündung entsteht. Es gibt 5 Kardinalsymptome der Entzündung. Das heißt nochmal, wir haben schon häufiger dazu gesprochen, Entzündung bedeutet die erste Reaktion des Immunsystems, wenn irgendetwas passiert. Das kann ein Bakterium, Virus sein, das kann irgendeine Verletzung sein, wie auch immer. Die Reaktion heißt, irgendwie werden Immunzellen aktiv und sie werden verschiedene Botenstoffe ausschütten und es ist ein Prozess, der entsteht. Und die Symptome, also rausgezoomt, wenn wir dann drauf schauen, sehen wir dann. Also das kann die Schnittverletzung sein oder auch der Mückenstich sein, der was macht. Die Region schwillt an, sie erwärmt sich, wird in der Funktion eingeschränkt sein und es wird bei einem Mückenstich jucken. Und jucken ist der kleine Schmerz, heißt, wenn mehr Rezeptoren aktiv werden, schmerzt es. Hitze, Rötung, Schwellung, Schmerz, Funktionseinschränkung. Darum geht es immer bei Entzündung. Und ihr seht, Schmerz ist letztendlich ein Symptom in dem Ganzen. Und wenn ich ein Medikament verwende, wie eben beschrieben, ob Diclofenac, Ibuprofen, Acetylsalicylsäure, dann habe ich einen Eingriff in diesen Entzündungsprozess. Und der funktioniert wie folgt. Also wir müssen uns vorstellen, dass wenn dann irgendetwas zerstört wird, Gewebe, einzelne Zellen und Zellmembranen kaputt gehen, In diesen Zellmembranen sind verschiedene Fettsäuren vorhanden. Fettsäuren der Gruppe Omega-6, also der Linolsäuren, und umgewandelt, wissen wir auch, wird es später in die sogenannte Arachidonsäure, und die Arachidonsäure kann weiter umgewandelt werden in einen Stoff, der nennt sich Prostaglandin. Und für diesen Umwandlungsprozess von der Arachidonsäure in das Prostaglandin braucht es Enzyme, COX-1 und 2, und hier setzen diese Medikamente an, die hemmen das Enzym, hemmen die Bildung von Prostaglandin. Das ist ein Gewebshormon, was diese Entzündung mit anregt. Systemisch, also wenn Prostaglandin in der Blutbahn zirkuliert, im Hypothalamus auch für etwas wie Fieber sorgen kann. Deswegen wird es dort in dem Kontext auch gerne eingesetzt. Aber stellt euch vor, durch die Hemmung des Enzyms kommt weniger von dem Prostaglandin. Die Entzündung wird gehemmt, und das ist ganz entscheidend, sie wird gehemmt, und Schmerz nimmt dadurch auch ab.
Wow, also es ist schon sehr komplex, das muss man sagen, aber interessant erstmal zu verstehen, dass Schmerzmittel also tatsächlich ein Eingriff in diese Entzündungsprozesse im Körper vornehmen. Wir wollen das jetzt natürlich so ein bisschen filetieren hier und müssen mal so ein bisschen die Sache auseinanderschneiden, damit wir Laien das auch besser verstehen, wovon du und deine Kollegen dann natürlich sprechen. Also, ich habe mal geschaut, Matthias. Zum einen, die hier genannten Schmerzmittel, klar, die wird mehr oder weniger jeder zu Hause irgendwie im Apothekenschrank haben. Mediziner warnen immer Schmerzmittel. Das kann durchaus ein schmaler Grat sein zwischen echtem Nutzen und eben der Gefahr von Abhängigkeiten oder sogar Sucht. Und ich habe eine Zahl rausgesucht, allein in Deutschland sind 2,6 Millionen Menschen von einem, Zitat dieser Studie, problematischen Medikamentenkonsum betroffen. 2,6 Millionen Menschen, also Leute, die von Schmerzmitteln zum Beispiel abhängig sind und regelmäßig Tabletten nehmen, obwohl sie vielleicht gar keine akuten Schmerzen haben, die die Verwendung von diesen Schmerzmitteln irgendwie rechtfertigen würde. Deine ganz persönliche Meinung, natürlich als Wissenschaftler, aber auch als jemand, der mit vielen Menschen zu tun hat in deiner Praxis in Hamburg, würdest du sagen, nehmen wir alle viel zu schnell, viel zu oft Schmerzmittel ein, greifen wir alle mal schnell in die Packung und schmeißen eine Ibo oder irgendwas rein, eine Aspirin, wenn wir Kopfschmerzen haben?
Die fachlich korrekte Antwort ist natürlich nicht immer und nicht alle. Aber durchaus entsteht es, dass Menschen sehr schnell zu einem Medikament greifen. Und nochmal, wir haben jetzt nur über eine Wirkstoffgruppe gesprochen, also verschiedene Wirkstoffe, aber das wäre diese nicht steroidalen Antirheumatika. Es gibt andere Schmerzmittel, es gibt auch dort wieder Abhängigkeiten. Und wir müssen hier eher den Blick drauf wenden, was ist dann Schmerz, der sicherlich immer irgendwo eine Ursache hat. Und dann bei Chronifizierung, das hört ihr ja auch in unserer anderen Podcast-Folge dazu auch nochmal, auch ein längerer Prozess, der entsteht, aber immer auch eine Komponente, die über dieses rein physische hinausgeht. Das heißt, wir reden hier natürlich über Rezeptoren, die an den Händen beispielsweise, am Arm, am Bein, wo auch immer etwas wahrnehmen und eine Information Richtung Rückenmark senden, dann Richtung Gehirn. Und im Gehirn passiert ja mehr als nur eine objektive Beschreibung, okay, jetzt kommt so und so viel Schmerz an, sondern hier haben wir natürlich die Interpretation, die Wahrnehmung. Und worauf will ich hinaus? Dass natürlich die Medikamentengruppe der nicht-steroidalen Antirheumatika nicht primär abhängig machende Präparate sind. Da haben wir natürlich bei den Opioiden eher etwas, was damit in Verbindung stehen kann. Aber das schnelle dazu und hingreifen und zu sagen, hier kommen Schmerzen und ich nehme etwas ein, vielleicht löst es schon etwas bei Menschen aus, die häufiger zu Schmerzmitteln, sprich nicht steroidalen Antirheumatika greifen, löst es schon etwas auf, dass man sagt, okay, es gibt eine Ursache dafür, einen entzündlichen Prozess beispielsweise, der diese Schmerzen verursacht. Und wenn ich einfach auch vielleicht präventiv dazu greife, Kopfschmerzen ist so ein typisches Thema dafür, wo man dann schnell vielleicht auch zu einer Tablette greifen würde am nächsten Morgen, wenn der Kater entsteht. Und worauf ich hinaus will, ist, der Mechanismus, der dahinter steckt, ist sehr wahrscheinlich ein anderer und nicht unbedingt ein Entzündungsprozess. Bedeutet, gerade der Kater am nächsten Tag hat eher etwas mit Entgiftung zu tun und wie gut die Leber vielleicht über die Nacht den Alkohol noch verarbeiten musste und das vielleicht auch immer noch tut. Es geht um Verschiebungen im Elektrolythaushalt. Es geht um veränderten osmotischen Druck in den Gefäßen, in den Hirnhäuten, und das verursacht unter Umständen dann Schmerzen. Das heißt, die Regulation hier eher vielleicht durch Elektrolyte ist ja im Moment auch ein gängiges Thema, um den Kater abzudämpfen und die Kopfschmerzen zu reduzieren. Und dieses schnelle Eingreifen mit Medikamenten ist etwas, was wir an ganz vielen Stellen haben und ehrlicherweise auch häufig Medikationen, die Leitfaden konform sind. Und das ist auch meinetwegen auch alles richtig und korrekt. Aber man muss bei jedem Medikament auch immer die Nebenwirkungen mit berücksichtigen. Und die sind zahlreich.
Eine Frage, die ich direkt daran anhängen möchte. Gibt es denn einen medizinischen Nutzen, den diese Schmerzmittel haben? Also du hast gesagt, sie greifen quasi in Entzündungsprozesse ein, aber helfen sie aktiv wirklich bei der Heilung oder ist das etwas nur, was mir quasi ein besseres Gefühl gibt, dass ich eben nicht so viel Schmerzen empfinde, sondern dass ich irgendwie eine Verletzung besser überstehe? Also nochmal die Frage, gibt es einen medizinischen Nutzen? Helfen Schmerzmittel wirklich bei der Heilung?
Das ist ein sehr guter Punkt. Weil helfen bei der Heilung, und da müssen wir uns jetzt physiologisch nochmal drauf beziehen, was dann Heilung letztendlich bedeutet. Das heißt, eine ablaufende Entzündungsreaktion und danach eine anschließende Wundheilung, die wir mit medizinischen Mitteln, Techniken, Methoden, auch Medikamenten unterstützen können. Und haben nicht steroidale Antirheumatika, Schmerzmittel einen Nutzen? Ja, definitiv. Aber er ist symptomatisch. Er reduziert unter anderem Schmerz, er reduziert aber auch Entzündung. Und wenn wir eine akute Entzündungssituation haben und zu schnell zu einem Medikament greifen, hemmen wir die ablaufende Entzündungsreaktion.
Moment, da muss ich direkt mal einhaken, weil das ist ja hochspannend. Das heißt im Grunde, ja. Du hast vorhin das Beispiel gebracht, ich verletze mich an der Hand, an der Haut, die Haut schürft ab, ich falle hin, habe ein aufgeschlagenes Knie, wie auch immer. Also es entsteht eine Entzündung. Und jetzt nehme ich sofort ein Schmerzmittel. Heißt das, wenn ich dich richtig verstehe, dass der Heilungsprozess jetzt im Grunde erstmal ausgebremst wird?
Er wird ausgebremst, weil er nicht richtig ablaufen kann. Ich weiß, dass jetzt vielleicht auch die Kritik daran kommt und sagt, ja, aber wir wollen ja auch keine überschießenden Reaktionen und wir wollen nicht, dass irgendetwas passiert. Also es gibt zum Beispiel auch den präventiven, quasi präventiven Einsatz nach Hüft-Tap-OPs oder Knieoperationen, Prothesen, die eingesetzt werden, dass danach präventiv diese nicht steroidalen Antirheumatika gegeben werden, um erstmal zu sagen, Schmerzen zu reduzieren. Das ist dann die erste Aussage. Aber wenn man dann im Detail mit Ärzten zu sprechen, natürlich auch die Entzündung nicht überschießen zu lassen. Und das ist jetzt ein schmaler Grat, weil auf der einen Seite ist es nicht unsinnig, weil es ist jetzt nicht eine typische Verletzung, die Homo sapiens vielleicht so per se erstmal überlebt hätte. Also wir haben hier einen hochmedizinischen Eingriff, wo viel freigelegt wird, wo Material ausgetauscht worden ist. Und es kann zu überschießenden Reaktionen auch kommen. So, das heißt, es kann schon eine Überlegung sein, hier Entzündung quasi mit im Zaum zu halten. Aber in der Physiologie der Wundheilung steht am Anfang der ablaufende Entzündungsprozess, der auch mit all seinen wichtigen Botenstoffen, die da drin hängen. Ich habe eben unter anderem die Arachidonsäure angesprochen. Wir brauchen aber im späteren Verlauf auch Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA, um Entzündung zu lösen. So könnte man es besser formulieren. Das heißt, Entzündung muss entstehen. Das Immunsystem muss auf dem Schlachtfeld auch adäquat arbeiten. Die Reaktion muss stattfinden. Aber die Entzündung muss am Ende des Tages gesamt auch ablaufen und gelöst werden, damit dann sich Gewebe auch wieder aufbauen kann. Und dieser Prozess kann gehemmt werden und bei Operationen wäre es jetzt nochmal eine gesonderte Rolle, aber wenn ich jeden Prozess unterbinden würde, indem ich die Entzündungskaskade hemme, man könnte jetzt auch beispielsweise Sportler nehmen, die häufig versuchen, Entzündung zu reduzieren, um Schmerzen zu reduzieren, um schneller wieder trainieren zu können. Die Folge ist, dass keine Entzündung abläuft, keine Wundheilung stattfindet und dementsprechend auch keine Superkompensation, dass das Gewebe sich besser aufbauen kann oder zumindest reduziert und dann gerät man vielleicht auch in ein Übertraining rein, nur um den Druckstand zu halten, die Leistung immer und immer wieder mit abzurufen. Und von daher nochmal symptomatisch definitiv einen Nutzen, aber es greift in der Verkettung der Dinge, die dahinter stecken, tiefer ein und das zu regelmäßig zu machen, macht nicht unbedingt Sinn. Und wie gesagt, wir haben noch nicht über Nebenwirkungen gesprochen, die damit in Verbindung stehen.
Hochspannend, Matthias, wirklich hochspannend, weil ich glaube, das ist etwas, was für viele neu sein wird, dass also diese Heilungskaskade, ja, der was da losgetreten wird im Moment der Verletzung, was der Körper alles dann in Gang bringt, um eben zu reparieren, dass da das Schmerzmittel reingrätscht und im Grunde diesen festprogrammierten Ablauf durcheinander bringen kann. Das finde ich sehr, sehr spannend, habe ich mir definitiv auch mal notiert. Du hast gerade Nebenwirkungen angesprochen. Lass uns direkt da weitermachen. Welche Nebenwirkungen sind die häufigsten? Was beobachten deine Kollegen und du? Wo lauern Gefahren bei der Einnahme von den diversen Schmerzmitteln?
Also bei jedem Medikament, egal was man einnimmt, auch außerhalb dieser nicht-steroidalen Antirheumatika, Schmerzmittel und so weiter, gibt es immer Nebenwirkungen, die mit dazugehören. Ganz häufig übrigens im Bereich der Mikronährstoffversorgung. Es gibt sehr gute Untersuchungen auch dazu, die zeigen, dass durch Medikamente die Mikronährstoffaufnahme beispielsweise eingeschränkt ist. Von daher muss man so etwas in der Medikation mit berücksichtigen. Viele Pharmazeuten, Apotheker, Apothekerinnen kümmern sich genau darum, um zu erkennen, bei bestimmten Medikamenten auch an bestimmte Mikronährstoffe mitzudenken. Das macht extrem viel Sinn. So, das heißt, wir haben einmal das Thema, durch die Einnahme der Medikamente werden bestimmte Mikronährstoffe nicht so gut aufgenommen. Und hierauf bezieht es sich. Wir sprechen jetzt ja hauptsächlich erstmal gerade nur von Präparaten, die oral eingenommen werden. Das heißt, ich schlucke sie, sie kommen in meine Speiseröhre, in meinen Magen, sie werden aufgespalten, der Wirkstoff wird quasi frei. Er wird im Darm, im Dünndarm dann aufgenommen, gelangt in die Blutbahn und gelangt dorthin, wo er eben benötigt wird. Also überall, weil die Blutbahnen ziehen sich durch. Es ist ein Geflecht, was in die Kapillaren geht und dementsprechend zirkuliert das Ganze. Es kommt vorher eventuell noch an der Leber nochmal kurz vorbei und wird aktiviert. Da sind noch ein paar Details. Da müssen wir nicht jetzt sofort drauf eingehen. Aber das heißt, wir müssen erstmal den ersten Blick auf den Verdauungstrakt richten. Und wir wissen, und das ist eine standardmäßige Therapie, die auch vorgesehen wird, dass es Probleme mit der Einnahme dieser nicht-steroidalen Antirheumatika, Ibuprofen ist da ganz vorne mit dabei, zum Beispiel mit der Produktion von Magenschleim geben kann. Weshalb man sagt, okay, dann nimm bitte dazu einen sogenannten Magenschutz, also das nächste Medikament. Der Magenschutz ist dann Omeprazol, Pantoprazol. Und diese Wirkstoffe, da haben wir auch schon mal in unserem Thema rund um den Verdauungstrakt von oben bis unten, was diese Medikamente unter Umständen machen. Sie hemmen die Produktion von Magensäure und es entsteht zum Beispiel kein Sodbrennen, aber sie verändern auch den pH-Wert und sie hindern auch hier wieder einen wichtigen Stoff, den ich benötige, um B-Vitamine beispielsweise, B-Vitamin B12, hier mit aufnehmen zu können. Der wird dann auch nicht mehr produziert, dann ist ein Thema des B12-Mangels. Und nochmal, Omeprazol und Pantoprazol kann man phasenweise in bestimmten Konstellationen auch einnehmen, aber es ist niemals eine Dauermedikation und häufig läuft das parallel weiter. Hier der angebliche Magenschutz, eigentlich nur die Hemmung der Magensäureproduktion, löst immer noch nicht mein Magenschleimproblem, der auch nicht ausreichend produziert wird und dementsprechend haben die Wirkstoffe vielleicht hier schon einen Effekt auch auf im Magenbereich, aber logischerweise auch auf den Darm. Und wenn wir schon mal im Darm unterwegs sind, natürlich auch auf die Darmflora bzw. das Darmmikrobiom. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, auch hier erweitere ich nochmal, das bezieht sich nicht nur auf Schmerzmittel, es bezieht sich auf eine Vielzahl von Standardmedikamenten, die eingenommen werden. Da gibt es übrigens nicht nur negative Effekte, aber Fakt ist, wir haben eine potenzielle Veränderung sehr häufig bei solchen Dauermedikationen oder regelmäßigen Einnahmen des Darmmikrobioms, dass sich auf jeden Fall erstmal verändert. Es gibt aber auch positive Auswirkungen auf teilweise auch auf die Diversität. Da kann man im Detail nochmal drauf eingehen, aber Fakt ist, wir beeinflussen gerade mit diesen Schmerzmitteln, nicht-steroidalen Antirheumatika, auch die Darmflora. Dann wissen wir haben vielleicht Veränderungen in einer Dysbiose, die entstehen kann, plus Ernährungskomponenten könnte Entzündung wieder erhöhen und vielleicht sogar in der chronischen Entzündungsaktivität auch mein Schmerzempfinden insgesamt nochmal mit verändern. Und dementsprechend muss man das auch mit berücksichtigen. Dann habe ich gerade schon gesagt, diese Wirkstoffe kommen in die Blutbahn, zirkulieren auch bei der Leber. Dort wird ja quasi entgiftet und sehr häufig ist es so, dass ich einen ersten Prozess habe in dieser also erste Phase und zweite Phase und quasi bei vielen Medikamenten einen Aktivierungsprozess habe. Kurz gesagt, wir haben gerade bei diesen Wirkstoffgruppen bei der dauerhaften Einnahme Probleme im Bereich der Leber und der Nieren. Also man spricht hier von Hepato, also lebertoxisch, oder Nephro-Nieren-toxisch, was bei Medikamenten mit entstehen kann. Und ich glaube, das gehört in die Nebenwirkungsgruppe auf jeden Fall schon mal mit aufgenommen. Und dementsprechend haben wir vom Verdauungstrakt, aber dann auch bei den inneren Organen potenzielle Nebenwirkungen, die man mit berücksichtigen muss. Es kann der sinnvolle Plan sein, im Schmerzmanagement bei bestimmten Erkrankungen, bei chronischen Erkrankungen, das sowieso muss man das multimodal betrachten, das heißt verschiedene Ansätze wählen, verschiedene therapeutische Verfahren wählen, da gehören nicht nur die Medikamente mit dazu und dann kann es auch einen Teilnutzen mit dabei haben, man muss aber die Nebenwirkungen definitiv mit berücksichtigen und der Appell geht eher raus an, ach, ich nehme das mal kurz ein, das geht schon, weil es ist ja frei verkäuflich und kann man schon mal verwenden und wird schon nicht schaden und das würde ich unterschreiben, ist nicht der Fall.
Okay, super. Wenn mein Sohn Karl jetzt hier wäre, Matthias, der ist 3 Jahre, wie du weißt, sehr neugierig und hat gerade die Warum-Phase. Also alles wird hinterfragt und das mehrmals nacheinander. Der würde jetzt sagen zu dir, woher weiß denn ein Schmerzmittel überhaupt, wo es helfen soll? Also wie findet es den Schmerz?
Ich weiß nicht, ob meine Antwort jetzt Karl schon... Ich würde mir Mühe geben. Ich habe das gleich mit meiner Tochter auch gerade.
Okay.
Ich würde es probieren und versuchen, so lange zu reden, bis sie die Antwort akzeptieren. Nein. Aber ich versuche es einfach zu erklären. Also das, wo wir gerade schon über die Nebenwirkungen gesprochen haben, ob im Magen, Verdauungstrakt, Darmmikrobiom, Leber, Niere. Am Ende beschreibt es das schon relativ gut. Ein Schmerzmittel ist nicht schlau, sondern es ist ein Wirkstoff, den wir über den Mund, über den Darm aufnehmen. Es gelangt in unsere Blutbahn und dementsprechend überall hin. So, und wenn jetzt, nehmen wir nochmal die Situation, ich habe mich irgendwie gestoßen oder ich habe mich irgendwo verletzt und die Schmerzen sind sehr stark, ich habe mir irgendwas gebrochen, wie auch immer. Alles in unserem Körper ist über dieses Netz der Blutgefäße miteinander verbunden. Und diese Verbindung bedeutet auch, dass die Wirkstoffe, die ich im Darm aufgenommen habe, irgendwann auch an diese Orte gelangen werden. Und wenn es das ist, was ich eben eingangs erwähnt habe, nämlich ein entzündlicher Prozess beispielsweise, und der Wirkstoff kommt an und hemmt diese Enzyme, so dass nachher die Entzündung nicht weitergeht, dann wird es dort reduziert. Aber es ist nicht nur auf eine bestimmte Region, sondern es wird spürbar, weil das Symptom, was wir ja wahrnehmen, nämlich der Schmerz unter anderem oder die Schwellung und die Rötung, die reduziert sich. Und das hat nichts damit zu tun, dass ein Medikament genau weiß, wo was passiert. Es passiert überall im Körper. Und vielleicht gibt es auch andere Orte und entzündliche Stellen, die ebenfalls reduziert werden, aber in der Schmerzwahrnehmung an der Stelle nicht erkannt werden.
Das heißt im Grunde, nur dass ich es richtig verstehe, man haut so ein bisschen mit dem Vorschlaghammer drauf. Das Mittel geht erstmal überall im Körper hin. Und eben nicht nur an der Stelle, wo es vielleicht gerade wehtut.
Ja, das könntest du Vorschlaghammer nennen, aber es ist einfach die ganz normale Physiologie und so funktioniert jedes Medikament.
Okay.
Oder alles, was ich einnehme. Nahrung auch. Ist nichts anderes. Es ist Aufnehmen, Verdauung, in den Blutkreislauf, damit im Körper angekommen und dann zu allen Organen hin.
Matthias, ein Thema, was ich in diesem Zusammenhang auch mit dir besprechen möchte. Ich habe mal gelesen, und jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Da ging es darum, wie schnell ein Schmerzmittel wirkt oder ob es überhaupt wirken kann. Und ich habe gelesen, dass die Körperhaltung, in der ich zum Beispiel eine Tablette, eine Schmerztablette einnehme, Auswirkungen darauf hat, wie die Wirkung der Tablette ist. Ist das totaler Quatsch und aus dem Reich der Fantasie oder ist da irgendwie Wissenschaft dahinter?
Da ist etwas dran. Das bezieht sich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube 2021 oder 2022 ein publiziertes Paper einer Forschungsgruppe des John Hopkins, nicht Instituts, sondern der Universität. Und die haben sich genau mit diesem Thema beschäftigt, allerdings nicht mit einer großen Gruppe von Menschen und die in unterschiedliche Arme eingeteilt und gesagt, okay, du nimmst deine Tablette im Stehen, du im Liegen, du mit Kopfstand oder wie auch immer, sondern die haben eine Computersimulation des Magens entwickelt und der Magen spielt logischerweise eine entscheidende Rolle, weil dort wird sich das Medikament, je nachdem welches es ist, ich weiß, Pharmazeuten würden jetzt sagen, hier gibt's ja ganz unterschiedliche Tablettenkapseln und so weiter, das ist definitiv so, aber die Frage ist letztendlich, was passiert im Magen, wo und wie löst sich das auf? Und in deren Untersuchung mit dieser Computersimulation haben sie quasi den Weg der Tablette, damit mal angefangen, durch den Magen beschrieben. Und sie haben herausgefunden, dass durch unterschiedliche Körperhaltung in diesen Simulationen auch es länger oder kürzer dauern kann, bis ein Wirkstoff letztendlich in der Blutbahn dann wirklich nachweisbar ist und ankommt. Was sich auf ganz einfache physikalische Prinzipien und anatomische Prinzipien zurückführen lässt. Das heißt, dass eine Tablette eingenommen im Stehen 2 bis 3 Mal länger braucht als beispielsweise im Liegen. Die rein ärztliche oder medizinische Empfehlung ist, nicht Medikamente immer im Liegen einzunehmen, aber in deren Modell haben die genau das gemacht. Sie haben also die Positionierung des Magens und das quasi in ihrem Computermodell beziehungsweise in der Simulation dann unterschiedlich berechnet. Und wenn ich es im Liegen einnehme, geht es quasi schneller als im Stehen. Und wenn ich mich auf die linke Seite lege, dauert es deutlich länger. Und wenn ich mich auf die rechte Seite lege, geht es deutlich schneller. Und der Grund ist hier das, was ich eben meinte, eine anatomische Grundlage, nämlich die Form des Magens und wie der Magen so im Bauch liegt. Und man kann sich das mal in so einem Online-Anatomiebuch oder sowas anschauen. Der Magen hat so eine Kurve und letztendlich bewegt er sich im Regelfall, wenn die Speiseröhre von oben runterkommt, dann etwas nach rechts rüber. Und wenn ich mich auf die linke Seite lege, bräuchte die Tablette länger, bis sie dann den Ausgang des Magens erreicht, um dann in den Darm zu kommen, wenn ich mich auf die linke Seite lege. Wenn ich mich auf die rechte Seite lege, würde es quasi schneller durchgehen und schneller ankommen.
Wahnsinn. Also tatsächlich an dieser Story ist wirklich was dran, dass du dann natürlich sofort wieder das richtige Paper zitieren kannst. Respekt, mein Lieber. Matthias, wir wollen natürlich beim Thema Schmerzmittel auch über die andere Seite der Medaille sprechen. Nicht nur die Nebenwirkungen, die durchaus kritisch zu betrachten sind, sondern vor allem wollen wir darüber sprechen, dass es auch tatsächlich Abhängigkeiten geben kann, Süchte geben kann. Wir haben bisher ja nur über die bei uns in Deutschland oder Europa frei verkäuflichen Schmerzmittel gesprochen, die jeder in der Apotheke bekommt. Es gibt aber Länder in den USA zum Beispiel, wo deutlich härteres Zeug, um es mal salopp zu sagen, zu bekommen ist. Jeder, der das in den letzten Monaten oder Jahren so ein bisschen verfolgt hat, es gibt in den USA tatsächlich sowas wie eine Opiat-Krise. Es gibt dort Opiat-Hotspots, in denen, so sagt es dort die Statistik, jeder 10. Einwohner süchtig nach Schmerzmitteln ist. Also es ist wirklich ja wie eine Pandemie fast, ja, wie eine Sucht, die sich dort über Städte verbreitet. Wie gefährlich, Matthias, können diese Schmerzmittel für uns tatsächlich werden? Also diese Hotspots, und das, um diesen Satz noch nachzuschieben, da gibt es viele, viele Tote, die einfach eine Überdosis nehmen oder wo der Körper nach Monaten, Jahren kollabiert. Gib uns mal einen medizinischen, wissenschaftlichen Blick auf diese harten Opiate. Ich habe vorhin auch Morphium genannt. Warum sind diese Schmerzmittel so extrem gefährlich?
Opioide ist genau der richtige Begriff, Überbegriff. Also hier haben wir ein Schmerzmittel, was nicht primär sich mit dem Thema der Entzündungskaskade beschäftigt, sondern an sogenannten Opioidrezeptoren im Gehirn ansetzt und dementsprechend Schmerz hemmt. Also jetzt sind wir eher auf der Wahrnehmungsebene. Und für viele Patienten mit chronischen Schmerzen kann das oder ist das vielleicht letzte Mittel der Wahl, ein solches Medikament zu verwenden, um nicht dauerhaft und immer Schmerzen zu haben. Und früher sprach man hier auch eher, es gab auch schon mal eine Opiumkrise. Und wir sprechen eigentlich von Opioiden, die eine bestimmte Intensität haben. Morphium ist das, was einem dann schon eher näher kommt. Und da wissen wir, Morphium hat dann irgendwas mit Schlaf zu tun. Ne? Und das passiert dann nämlich auch, also auch hier reden wir über Nebenwirkungen. Die Schmerzhemmung ist ein Teil, der dazu gehört. Die Abhängigkeit, der nächste Teil. Nämlich, die Rezeptoren reagieren nicht mehr so gut. Ich muss die Menge erhöhen und es gibt natürlich neben beruhigenden Effekten, Schläfrigkeitseffekten auch deutliche Nebenwirkungen im Bereich des Verdauungstraktes. Die Darmbeweglichkeit wird sehr stark eingeschränkt. Verdauungsprobleme sind ein häufiges Thema. Und hier haben wir nicht nur diese Verschreibungspflichtigkeit der Medikamente, die wir ja bei den nicht-steroidalen Antirheumatika so in dem Ausmaße nicht haben, sondern wir haben sogar Betäubungsmittel. Und darum geht es letztendlich. Und so abwegig, wie jetzt diese Opiatkrise gerade in den USA auch uns beschäftigt, reden wir hier über ein ganz bestimmtes Präparat, nämlich Fentanyl. Und wenn wir über Morphium sprechen, haben wir eine bestimmte Einschätzung, wie stark das wirkt. Und ich gebe mal so eine grobe Einschätzung. Morphium, wenn das eine Intensität von 1 hat, dann hat Fentanyl eine Intensität von 200. Ja, also es wirkt 200 Mal stärker und intensiver als reines Morphium.
Wahnsinn.
Die Betäubungsmittel haben folgendes Problem. Sie werden, sorgen sehr schnell für Abhängigkeiten. Sie haben sehr hohe Auflagen eigentlich. Aber ich nenne dir mal ein anderes Opioid, was man viel eher kennt, das ist nämlich Heroin. Das wirkt ungefähr 7 bis 8 Mal so stark wie Morphium. Mhm. Und hier kommen wir jetzt genau in so einen Bereich rein. Und es gibt andere Wirkstoffe, die viele vielleicht auch schon mal gehört haben. Oxycodon, Hydrocodon. Und in diesem Bereich, in diesem schmerzlindernden, betäubenden Bereich bewegen sich diese Wirkstoffe. Sie sind hochgradig süchtig machend, gerade diese höher dosierten Schmerzmittel. Und von daher muss man das immer mit berücksichtigen. Bei dem Thema Schmerzwahrnehmung, jetzt nochmal, wir haben irgendetwas, wo an irgendeiner Körperstelle, Organen, irgendetwas passiert. Es verursacht Schmerz und der Schmerz ist eben nicht nur die physische und die neuronale Information, die gesendet wird. Also ich habe, als Beispiel hatten wir jetzt eben den, ich habe mich irgendwo gestoßen, dann habe ich eine Information, die wird mit Nervenimpulsen an meinen Rückenmark gesendet. Vom Rückenmark geht es auf ein anderes Neuron, wird nach oben zum Gehirn gesendet. Oben im Gehirn muss es eine bestimmte Schwelle überschreiten, dass es in mein Bewusstsein gerät. Und dann haben wir hier eine Verkettung von Impulsen, die über eine emotionale Bewertung hin und her und vielleicht sogar mit einer Endorphin, also körpereigenen Morphinausschüttung einhergeht. Das haben viele, die sich im sportlichen Bereich bewegen. Und dementsprechend, obwohl es irgendwie eigentlich schmerzhaft wäre, aber in dieser Situation es eher auch ein positives Gefühl sein kann. Worauf will ich hinaus? Dass wir eine Wahrnehmung und eine Interpretation haben. Schmerz ist etwas extrem Individuelles und darf niemals so bewertet werden, wenn Menschen, ich kenne das früher auch noch aus Zeiten des Rettungsdienstes, wenn Menschen den Schmerz so angeben, wie er ist, dann ist er auch genau so, also er ist nicht zu bewerten oder im Sinne zu sagen, ja, stellen Sie sich mal nicht so an, das ist doch keine, und dann macht man gerne so Skalierungen, das ist doch keine 5, das ist doch höchstens eine 3 oder wie auch immer. Also wenn man sagt, so 0 ist kein Schmerz, 10 der stärkste Schmerz. Es ist extrem individuell und bei höheren Angaben subjektiver Wahrnehmung muss man das auch mit berücksichtigen und dementsprechend diese Medikation auch mit einstellen. Und Fentanyl, das was jetzt gerade so ein enorm großes Problem in den USA ist, ist eigentlich ein Medikament, was wir im Rahmen von Operationen mitverwenden. Das heißt, Fentanyl wird gegeben, um Schmerz wegzublocken. Und das ist wichtig, weil wir sind ja, wie wir wissen, unter Narkose völlig betäubt. Es gibt dann andere Medikamente, Hypnotika beispielsweise, Propofol kann man da beispielsweise nennen. Die legen euch erstmal komplett lahm und dann gibt es Muskelrelaxantien, dass die Muskeln ganz lahmgelegt werden. Dann funktioniert aber Atmung auch nicht, dann wird man beatmet und es gibt ein Schmerzmittel. Und da setzt man Fentanyl mit ein und gar nicht mal so viel erstmal und hemmt den Schmerz komplett weg. Und wenn damit natürlich außerhalb experimentiert wird, ist auch hochgradig lebensgefährlich, weil eine zu hohe Dosis auch dafür sorgt, dass man beispielsweise nicht mehr atmen kann, weil alles aussetzt und man komplett betäubt ist. Und dementsprechend ist das für sich genommen definitiv ein großes Thema. Und wie gesagt, wir sind in einem anderen Wirkbereich unterwegs, nicht mehr so wie eben erwähnt mit nicht-steroidalen Antirheumatika.
Wow, der Anti-Dealer Matthias Baum hier bei uns bei den Artgerechter Elfnerds. Hochspannend. Matthias, was können wir Leuten raten oder empfehlen, die bei sich vielleicht feststellen, dass sie schon eine gewisse Abhängigkeit von Schmerzmitteln haben? Jetzt nicht Leute, die wirklich hochgradig süchtig nach hartem Zeug sind, sondern jemand, der vielleicht, wenn er ehrlich zu sich selbst ist, feststellt, naja, irgendwie eine Ibo oder so schmeiße ich schon irgendwie jeden Tag einfach ein. Ich fühle mich dann besser. Was können wir diesen Leuten raten?
Also hier müssen wir, dann könnten wir uns eher nochmal über das Thema Sucht auch im Detail unterhalten. Bei den Opiaten haben wir es wirklich eine andere Situation. Das ist quasi physisch, neurophysisch ein süchtig machendes Präparat. Das haben wir im klassischen Sinne mit nicht-steroidalen Antirheumatika nicht, aber es ist genau das, wie du es gerade beschrieben hast. Ich fühle mich damit besser. Und es ist wie mit allem, was wir in unserem Leben tun und Routinen mitentwickeln. Ich mache das, dann fühlt sich das ganz gut an, dann wiederhole ich das. Und dann mache ich es nochmal und setze das fort über mehrere Monate oder Wochen und Monate. Und irgendwann ist es so eine Routine, dass ich das immer regelmäßig durchführe. Es kann schon psychologisch gesehen etwas wie eine Sucht sein und Süchte sollte man definitiv mit dem passenden Therapeuten auch besprechen oder auch mit Ärzten besprechen und offen und ehrlich damit umgehen. Die können sich auch auf andere Medikamente beziehen. Gerade auch Thema Abführmittel ist so ein großes Thema, was man manchmal gar nicht glaubt, was dann sehr regelmäßig und fast schon, ich kann das nur noch verwenden, um überhaupt auf Toilette gehen zu können. Und von daher würde ich empfehlen, mit dem, vielleicht nennen wir das mal so als kleinen Startpunkt, also natürlich sind wir auch offen für Fragen, das wirst du ja gleich auch nochmal sagen, aber ich halte es für ganz sinnvoll, mit Therapeuten beide Seiten zu besprechen, die psychische, aber auch die physische Seite, so das heißt der Ursache des Schmerzes näher auf den Grund zu gehen. Bei chronischen Schmerzen ist es ja nochmal ein anderer Mechanismus, aber was ist die Ursache und hilft mir das Medikament dann wirklich oder gibt es andere Möglichkeiten? Und wenn wir uns bei Erkrankungen oder Schmerzzuständen, die sich nicht in klassisch chronischen Schmerzen vielleicht bis jetzt äußern, sondern immer wiederkehrend sind und ich nehme dafür Medikamente, dann eben auch zu verstehen, wir haben hier ein aktives Immunsystem und Entzündung spielt eine entscheidende Rolle, was nicht bedeutet, dass man das komplett ohne Schmerzmittel für einen auch lösen muss oder kann. Ehrlicherweise glaube ich, ist es schon möglich, aber es gibt weitere und andere Ansätze bei nochmal chronischen Schmerzzuständen, aber eben auch bei immer wiederkehrenden Schmerzen, ob es Rückenschmerzen sind, ob es mit Stressbelastungssituationen in Verbindung steht. Und ich habe eben schon so ein paar Stoffe genannt, Omega-3-Fettsäuren spielen logischerweise eine wichtige Rolle. Ernährung spielt auch hier eine wichtige Rolle und auch die Darmsituation spielt eine wichtige Rolle. Oder auch das Beispiel, um nochmal eine Alternative zu nennen, wenn wir über Elektrolytverschiebungen sprechen, die zum Beispiel Kopfschmerzen mit verursachen, dann kann Magnesium beispielsweise auch ein sinnvoller Helfer sein, um das positiv die Schmerzen zu reduzieren, aber eben nicht durch ein Schmerzmittel, sondern durch den Ausgleich der Elektrolyte und das kann Magnesium quasi ganz gut oder wird ist ein Thema, wenn etwas verloren geht, wenn ich sehr viel ausscheide, was beim erhöhten Alkoholkonsum eben passiert. Und kurzum gibt es mehrere Dinge, die man quasi da mitnehmen kann, wenn ich das Suchtgefühl habe, dann ist das Erkennen schon mal ein guter Punkt und sich Hilfe zu suchen macht auf jeden Fall Sinn.
Schmerzmittel sind Bestseller. Schmerzmittel stehen bei fast jedem zu Hause im Schrank und viele von uns nehmen sie eben doch zu leichtfertig, zu unbedacht. Vielleicht haben wir hier in dieser Podcast-Episode es geschafft, euch ein bisschen zum Nachdenken anzuregen und vielleicht überlegt ihr beim nächsten Mal, wo ihr so eine Tablette schon in der Hand habt, brauche ich sie jetzt wirklich oder stehe ich den Schmerz vielleicht durch und pack das auch ohne diese Tabletten. Heute in einer Woche gibt's die Health Nerds Sprechstunde. Da wollen wir eure Fragen beantworten. Ich bin sicher, es gibt viele Fragen. Matthias, auch ich habe noch einige Fragen im Kopf, die wir nächste Woche klären wollen. Leute, schreibt uns gerne per Instagram Direct Message oder probiert's aus. Über Spotify könnt ihr uns jetzt auch Sprachnachrichten schicken, die wir dann direkt hier im Podcast auch einspielen können. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.